Blicksport pro Kontersport Podcast.
Diese Woche wird es wild.
Ja.
Also eigentlich so wie immer. Aber schon recht wild.
Ein riesen Mix haben wir und Haufen zu sagen.
American Football. Wir reden recht viel über American Football. Da dürfen wir sich nicht davon abschrecken oder zu fest begeistern, weil nachher kommt auch noch anders. Die Super League kommt zurück und der Schlittschuhclub Bern ist wieder ein Thema bei uns. Das ist ja regelmässig.
Jetzt geht's los.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
NFL.
Jetzt ist es spektakulär geworden am Wochenende, muss man sagen.
Unfassbar, wenn man das Wort verwenden
will. Man kann es ja eben fassen.
Denn jetzt.
Nein, das ist ein blödes Wort.
Es ist blöd,
also
ja.
Also zum einen ist es unser Job, zu erklären, warum Sachen passieren. Und für das muss man sie in irgendeiner Form erfassen. Und es ist ja fassbar. Es ist ja alles, es ist nicht unlogisch grundsätzlich gewesen.
Pragmatisch, Herr Gysi meldet sich zu Wort.
Ausserordentliche Leistungen erbracht wurden, sehr spektakulär.
Ja, dass das möglich ist, wenn man sich die letzten zwei Minuten anschaut, im letzten Spiel, das wir gesehen haben, in Kansas City.
Gegen Chiefs. Buffalo Bills.
Gegen die gespielt, ja. Ebenfalls sehr stark Buffalo Bills, die zwei Minuten, wo ein Spielzug nach dem anderen. Am Schluss sind 13 Sekunden auf der Uhr und die bringen es so weit, dass noch ein Field Goal kann kicken. Also es ist ja dann auch darum gegangen, dass die Lions nicht hundertprozentig verhebt haben, auf beiden Seiten nicht. Gut, wenn man das anschaut, die Pässe, die zum Teil rechte Distanz sind, glaube ich, Josh Allen, 44 Jahre Pass in einer Situation, wo man sagen muss, da musst du einfach zumachen können. Mhm. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche, was zur Unterhaltung beiträgt hat, sehr, aber auch den Eindruck eben verstärkt hat, dass da etwas im Gang ist, was nicht alltäglich ist. Und dann zusätzlich die Entscheidung in der Overtime, wo man sich an der Stirn gekratzt hat, wo sie einem zuerst mal die Regeln wieder erzählt haben, was denn wirklich ist in der Overtime. Ich meine, wer häufig schaut, Playoffs-Football, der kennt das, der weiß, es ist so. Und gleich fragt man sich, warum denn? Kriegt dann das andere Team nicht auch noch die Chance, zumindest zu antworten? Man diskutiert leider immer über die Regeln, nachdem irgendetwas passiert ist, was einem bewegt und nicht vorher schon. Also erinnere ich zum Beispiel Super Bowl 2017, glaube ich. Tom Brady gegen Atlanta Falcons 27-3 hinten drin gewesen, glaube ich, und dann eben in der Overtime auch so gewonnen. Es ist einfach das System, das haben. Wenn du in der Overtime mit dem ersten Spielzug einen Touchdown schaffst,
dann hast du gewonnen.
Dann
ja, also,
fertig.
Am Schluss muss man sagen, also ich finde das eigentlich noch eine schmucke Art, ein Spiel zu entscheiden, aus einem ganz einfachen Grund, weil in der Verlängerung soll es auch ein bisschen Glück sein. Soll es irgendwo in irgendeiner Form Zufall sein, sogar wenn du es nicht schaffst, in der regulären 60 Minuten das Spiel zu entscheiden, ja, dann bist du irgendwo auch auf den Faktor Zufall angewiesen. Und das finde ich eigentlich als neutraler Beobachter durchaus reizvoll. Ich meine, man kann, also man muss dazu sagen, ich weiss nicht, ob alle unsere Hörer und Hörerinnen die Match geschaut haben, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal an, dass doch der ein oder andere reingeschaut hat. Kansas City gegen Buffalo war unglücklicherweise ziemlich weit in der Nacht gewesen. Was ist das, der 2-Morgen-Match gewesen? Lohnt sich aber tatsächlich noch mindestens das letzte Viertel nachzuschauen.
Absolut.
Wo dann wirklich also, höchst zu und her gegangen ist. Am Schluss ein 42-36 für Kansas City, das ist die Mannschaft von Patrick Mahomes, der Mann, den wir eigentlich alle zwei Wochen abfeiern in diesem Podcast. Völlig zu Recht, selbstverständlich. Ich glaube, für viele Beobachter ist es eigentlich schon so eine Art vorzogener Super Bowl gewesen. Wenn man anschaut, welches Talent die beiden Mannschaften haben, was auch eben die beiden Quarterbacks zeigen, schon die ganze Saison, aber auch explizit jetzt in diesem Spiel, wäre es eigentlich verdient gewesen, dass irgendwo für einen Verlierer von diesem Match wie noch so eine Hoffnungsrunde gibt, dass die nachher noch dürfen gegen irgendeinen Sieger von einem anderen Spiel noch eine spielen und schauen, ob sie es nicht doch verdient hätten, in den Super Bowl zu kommen. Also wirklich völlig jenseits von allem, was man für eben fassbar gehalten hat, was man da gesehen hat, dass es nachher in der Verlängerung entschieden wird. Also es ist ja besser als früher. Früher war es so gewesen, dass die ersten Punkte in der Overtime haben gewonnen. Und dann konntest du ein Field Goal kicken und dann ist es fertig gewesen. Jetzt ist, wenn du nur ein Field Goal kickst, kommt der Gegner auch noch einmal den Ball über und darf das Gleiche probieren. Wenn du einen Touchdown schaffst, was ja dann schon sehr grosse Leistung ist, also das, ja, im Football gibt es nichts Höheres als den Touchdown, dann ist halt Sudden Death, dann ist vorbei. Was ja immer lustig ist, normalerweise, wenn es tatsächlich in der Regular Season ein Unentschieden gibt, nach einer Viertelverlängerung, wo die Spieler dann... Du findest immer irgendeinen Spieler, der noch nie davon gehört hat, dass das Unentschieden möglich ist, weil das ja als völlig unamerikanisch gilt, vermutlich, dass es keinen Absolut. Sieger gibt. Und dann, was war es? Donovan McNabb, legendärer Quarterback von den Philadelphia Eagles vor ein paar Jahren, der wirklich in aller Öffentlichkeit zugegeben hat, dass er nie davon gehört hat, dass es auch Möglichkeit gibt, dass es einfach... Das niemand gönnt. Das, man hat gemeint, das ging dann weiter. Das ist ein bisschen blöd, wenn in den letzten Minuten so die nötige Dringlichkeit vermissen lässt. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Ja, eben, klar, man kann sagen, es müssten beide Teams einmal den Ball haben. Wieso nicht? Andererseits, das finde ich. Ich finde es fast schade, wenn man jetzt auf das Spiel nachher da so ein bisschen miesepetrig findet. Ja, gut, aber
ja, schade. Dazu muss man sagen, dass. Bills selber haben sich gar nicht gross beklagt. Josh Allen hat gesagt, pff, so ist es halt. Mhm. So wird es ausgespielt. Wir würden uns freuen, wenn wir gewonnen hätten. Ganz klar, logischerweise. Patrick Mahomes kann auch schon ein Liedli davon singen. Hat auch schon so ein Spiel verloren. Wichtiges Spiel. Mhm. Und hat gesagt, letztes Mal sind wir traurig gewesen, heute freuen wir uns. That's the way the rules are. So ist es. Stimmt. Es macht einen gewissen Sinn, ja, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, wenn das schaffst, was eigentlich willst schaffen im Football, nämlich einen Touchdown zu erzielen, dass du dann gewonnen hast in der Overtime, macht durchaus Sinn. Einzelne Beobachter haben sich darüber markiert, eben Münzwurf. Mhm. Das Spiel wird durch einen Münzwurf entschieden. Nein, wird es nicht. Es ist einfach eine Wahl. Ja. Aber ja, die Defensive hat ja die Möglichkeit, spielen, ja. den Gegner zu stoppen. Muss man sagen, Buffalo Bills hätten auch die Möglichkeit gehabt, Chiefs stoppen mit 13 Sekunden
ich
auf
glaub, der Uhr. Das ist das,
im letzten Viertel. Sie sind es geschaut? 25-Yard-Linie. Also sie haben praktisch über das ganze Feld müssen. Und haben, glaube mit 6 Spielzeugen, davon sind 5 Würfe gewesen, 1-2-Yard-Run. Also Patrick Mahomes hat es möglich gemacht. Und die Defense von den Bills. Also zum Teil die Pässe auch der letzte auf den Travis Kelce Touchdown Pass. Das kann man auch verhindern. Also es ist nicht so, dass der Münzwurf das Spiel entschieden hat.
Nein, es ist noch nicht fertig.
Der Münzwurf ist 50-50 und dann haben die Chiefs den Ball gekriegt. Hätte da anders können rauskommen.
Ja, kann anders rauskommen. Also bei den Defenses da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Nach 60 Minuten Abnutzungskampf, wie man so schön sagt, liegt es auch in der Natur der Sache, dass dann irgendwo Löcher entstehen. Und wenn derartig hochkarätige Passer hast, ja, dann wissen die das logischerweise auch auszunutzen, wenn dann wirklich der Amerikaner sagt so schön, nach einem Kitchen Sink geworfen wird. Also wirklich, wenn alles reinhaust, weil es halt wirklich jetzt um die Saison geht und ob du noch dabei bist, also dann wird jeder Trick ausgepackt. Und dort haben wir noch irgendeinen Spielzug im Ärmel, der eigentlich wasserdicht ist. Das hat man ja auch gemerkt in dem letzten Viertel, was irgendwie 25 Punkte jetzt gegeben in der Schlussminute. Also da ist es dann richtig hoch hergegangen. Dass dort in einer Liga, wo sowieso nach und nach jetzt in den letzten Jahren die Offensive stark favorisiert wird, also wo als Verteidiger viel weniger darfst machen, auch im Zug davon, dass man versucht, das Hirnschütterungsproblem so gut es geht in einem Sport, der immer noch auf Kollisionen ausgelegt ist, in den Griff überzukommen. Ja.
Das darf man nicht vergessen, ja, Quarterbacks sehr gut geschützt sind, also
ja,
eben, die darf man eigentlich nicht mehr umhauen, oder? Vor allem kaum ist der Ball weg, fertig, nicht berühren. Also auch Sinn macht, dass man diese Leute schützt, weil die treiben ja eigentlich das Ganze auch an, wenn man denen zuschaut mit diesen Aktionen. Und stimmt, ja, die Defenses sind natürlich gefordert, andere Wege zu finden, was höheren Energieaufwand bedeutet, wenn du den Quarterback nicht mehr einfach umhauen, wenn der Ball schon weg ist, was ja bei dem immer sehr grossen Eindruck hinterlassen hat. Also bleiben die auch länger frisch. ganz klar. Und sie sind so beweglich, wie es früher nicht gewesen. Also wenn man Brady zugeschaut hat, der hat 2-3 Moves gemacht, aber eigentlich schmeißt er aus seiner Pocket raus, weil er sehr gut geschützt war. Das kann er machen. Der Mahomes hat im Gegenteil, oder im Gegensatz zum Brady, muss der viel beweglicher sein. Das ist auch das Spiel. Also du lockst ja die Verteidiger so auch in Positionen rein, wo nachher wieder Räume geöffnet werden. Aber die Beweglichkeit und auch Josh Allen zum Beispiel, wo sich löst, wo Lücken sucht und gleichzeitig muss die Defense ja mit dem auch immer rechnen, dass die eben auch laufen. Und Mahomes hat im ersten Spielzug, wo Buffalo schon 7-0 geführt hat, eigentlich einen Touchdown selber erlaufen, mehr nicht.
Mhm. Ja.
Unglaublich.
Ist schon wieder unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich, weil ein Quarterback sollte das ja nicht machen, vor allem zu Beginn von einem Spiel nicht, weil wenn sich der Mahomes verletzt, das muss man sagen, das ist nicht einfach,
dann ist blöd,
und nicht ja. Der Next und kann genau das Gleiche machen, dann ist irgendwie das ganze System in Frage gestellt. Wir haben aber auch noch andere Spiele gehabt, zum Beispiel Cincinnati Bengals, wo mit Joe Burrow als Quarterback auch etwas geschafft, was sie noch nie geschafft haben. Es gibt die Rekorde purzeln und purzeln. Das erste Mal, glaube ich, auswärts das Playoff-Spiel gewonnen, wenn es mir recht ist.
Ja, die Bengals sind ja sowieso lustig, oder? Das war eigentlich so eine Verlierermannschaft gewesen, die letzten Jahrzehnte, darf man sagen. Mit 80er Jahren eigentlich ein grosses Team gehabt und dann irgendwie abgetaucht im Chaos. Und glaube auch ein sehr sparsamer Owner, wo die Sachen, die sich dann halt schon rächen. Ja, und jetzt ist man plötzlich da und wird natürlich einschauen gegen Kansas City, wenn es jetzt in den Conference Finals, was übersetzt der Halbfinale ist, bevor dann der Super Bowl kommt. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort allzu nah an die Kansas City Chiefs ankommt. Es ist ja so, man hat in der Qualifikation gewonnen gegen Kansas City, ist aber ja, dort haben ein paar Schlüsselspieler tatsächlich gefehlt auf die Chiefs-Seite. Es war so ein bisschen eine Erfindungsphase gewesen, die Qualifikation für die Chiefs, das muss man vielleicht auch noch sagen dazu. Also es hat ja so
eine Phase gegeben. Stark am Anfang, glaube ich, 4 Matches verloren.
So eine Phase gegeben, so eine ganz seltsame Phase, wo so in der amerikanischen Sportöffentlichkeit plötzlich Debatte war, haben die Abwehrreihen dem Holmes irgendwie durchschaut, weil plötzlich alle angefangen haben. Das war eigentlich so ein Highschool-Football-Konzept. Zwei Safeties weit hinten, so wie einfach, also im Fußball würde man sagen, den Bus parkieren. Es geht einfach nichts oben drüber. Man kann keine lange Pass mehr spielen, sondern pilotet alles vorne dran, was natürlich dann wieder andere Möglichkeiten ergibt für ein Angriffssystem, das aber logischerweise sich dann zuerst adaptieren muss. Es hat so ein paar Wochen gegeben, wo plötzlich der unglaubliche Gedanke gesponnen worden ist, dass der Mahomes vielleicht doch nur mit Wasser kocht. Ja, und jetzt ist es mittlerweile, muss man sagen, scheinen sich die Chiefs recht gut adaptiert zu haben, der Trend, dass man nicht mehr die explosiven Spielzeuge zugesteht, was eigentlich, ja, fairerweise muss man sagen, lang gegangen ist, bis man auf die Idee gekommen ist, dass man möglicherweise versuchen sollte, ja, wenigstens dazu eine Chance zu geben, mal einen Fehler zu machen. Je mehr Spielzeug das musst du machen bis zum Punkt, desto mehr Chance hast du auch irgendwo mal Pass zum Gegner zu werfen oder so. Also ich glaube, Cincinnati, ja, hat den Sieg gegen Kansas City gehabt, aber es wird bei dem einen bleiben. Und dann ist die Frage, was ist mit dem Tom Brady? Der ist jetzt draus, hat sich noch blutige Lippen gehabt in seinem in seinem Spiel gegen die Los Angeles Rams. Das ist einer der wenigen Fälle, wo ein Quarterback berührt worden ist, wo es nachher keine Strafe gegeben hat. Er
hat sogar noch Helm gegen Helm Kontakt gehabt, hat er moniert. Das war, glaube ich, der Aaron Donald gewesen, sogar, von einem
verwünscht hat. Ich weiß es nicht, entweder der Miller oder der Donald. Aber ja, ja, auf jeden Fall sehr.
Und Tom Brady hat heftigst reklamiert
und hat Strafe
persönliche bekommen. Strafe gekriegt, 15 Jahre.
Historisch. Ich glaube, das erste Mal, wenn ich den Kommentator richtig verstanden habe, das erste Mal in seinen 22 Jahren in der NFL Strafe wegen unsportlichem Verhalten irgendwie so, also unerhörtes, was da sich abgespielt hat in Tampa Bay. Hat aber nichts gelangt. Nichts genützt, mit dem gegen Los Angeles verloren.
Nach einer Aufholjagd zwar, wo dann aber am Schluss auch durch einen Defensive Error entschieden worden ist, der Pass vom Stafford auf den Cooper Cup, was eigentlich auch nicht passiert, der lange Pass, wo der Safety pennt hat. Und das ist eben das, was du vorher gesagt hast. Am Schluss von diesem Spiel ist es dann eben mit dieser Defense, darf man auch nicht vergessen, die werden aufgerieben durch den Abwehrkampf, solange die verheben, gut und recht. Aber am Schluss, wenn es hektisch wird, dass dann die Konzentration das zeigt sich dann auch gelitten hat. Und dann passieren halt die Pässe. Es ist mehr oder weniger nicht ein Hail Mary Pass, also ein Hoffnungspass, einfach irgendwo hingeworfen. Aber der Stefan hat dann nachher gesagt, 99 von 100 Mal bringe ich den Pass nicht an, weil es sind noch zwei Leute dumm gewesen. Sie haben einfach nicht gut aufgepasst. Mhm. Und nachher das Field Goal, Spiel abgelaufen. Mit dem Brady, wo man dann gesagt hat, er hat wieder ein Comeback inszeniert. Also da bin ich nicht ganz einverstanden. Das sind LA Rams haben vier Fumbles gehabt, zwei schwere Fehler am Schluss auch noch, wo sie den Ball wieder verloren haben, wo der Brady noch eine Chance gehabt mit guten, aber nicht mit außergewöhnlichen Spielzeugen noch für Punkte zu sorgen. Also von mir aus gesehen ist es nicht der Brady gewesen, der die Rückkehr inszeniert hat, sondern die Fehler von der Rams, die dafür gesorgt haben, dass die Buccaneers überhaupt noch Chance gehabt haben, um wieder ins Spiel zu kommen.
Weiß ich nicht. Also am Schluss, logischerweise machen sie die Fehler, aber das ist ja das, was beim Brady immer passiert. Schon seit Jahrzehnten kann man mittlerweile sagen. Ist ja nicht so, dass er auch das Comeback gegen Atlanta im Super Bowl, wo du vorher angesprochen hast, wo man rekordmäßig 25 Punkte aufgeholt hat und dann noch gewinnt. Das bringt normalerweise eine professionelle Mannschaft über Zeit. Also vor allem eine, die es geschafft hat, bis in den Super Bowl vorzustoßen.
Darum sage ich, Tom Brady ist wie ein Elefant im Raum. Also erstens mal ist er ein sehr guter Quarterback, selbstverständlich. Dann hat er meistens eine gute Mannschaft. Und dann hast du noch den Tom Brady-Faktor, der bedeutet, dass der Gegner schon weiss, es kommt noch etwas. Und es kann immer etwas kommen. Und das spielt sich auf der psychologischen Ebene ab. Aber es ist völlig logisch im Sport, wenn du weisst, der kann das, der hat das schon x-mal gemacht, der hat so und so viel Super Bowl gewonnen. Dann fährst du auch Zweifeln an dir selber, wahrscheinlich so, was kommt jetzt, und automatisch machst du den Gegner stark. So wie die Frage ist jetzt, macht er weiter oder nicht?
Das ist
das Gleiche gilt für den Gronk.
Gronk ist fertig.
Er hat nicht mehr sehr geschmeidig
gewesen. Er hat nicht mehr so rund. Der
Zupf ist nicht da gewesen. Er ist immer noch eine eindrückliche Figur, selbstverständlich. Aber ich glaube, die Kombo, die ist vorbei.
Also wahrscheinlich zwangsläufig. Man würde es dem Rob Gronkowski auch wünschen, dass er irgendwie rechtzeitig, bevor sämtliche Gelenke im Eimer sind, irgendwie noch den Absprung schafft und jetzt für den Rest von seinem Leben auf irgendeiner Party-Cruise oder so in Sonnenuntergang schippert.
Also Gefahr, dass er sich
verdient.
Dass er sich in Zukunft nur noch von Körnli ernährt und die ganz extrem Schienenfahrt ernährungsmässig mit der Tom Brady, die ist verschwindet. Da muss ich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Brady weiß ich nicht. Das ist die Frage. Also, ob er nochmal in Tampa Bay weitermacht, dort werden jetzt grosse Fragen müssen beantwortet werden, wie es weitergeht. Weil die Mannschaft ja auch gewisse Teile mindestens einmal fehlen werden nächste Saison. Wer weiß?
Ich würde es noch sympathisch finden, wenn er sagen würde, ich gehe jetzt, ich habe nicht den Anspruch, mit einem Sieg, also mit einem weiteren Super Bowl-Ring aufhören, sondern ich gehe mit einem Wrestler, schon ein paar Mal zitiert, ich weiß, going out on your back. Also, dass man die Größe auch hat, um zu sagen, es gibt das optimale Ende, aber es gibt es nicht immer. Ich höre jetzt auf. Es muss auch nicht sein, dass er noch verletzt wird. Und ich glaube, die Gefahr steigt dann mit zunehmendem Alter, ab dem Alter, am 44 ist er schon.
Ja,
44 exponentiell
steigt sie also wahrscheinlich, wobei er wirkt ja wirklich frischer denn je.
Nein.
Ich finde schon.
Also solange er nicht springen muss.
Ja gut, es ist ja noch nie schnell gewesen. Es ist ja, das historisch mittlerweile, die Aufnahme vom NFL Scouting Combine, wo er einfach langsam ist und das oben ohne Foto, wo man merkt, okay, der Mann hat wahrscheinlich dort noch nie einen Gewichtsraum von innen gesehen, Kraftraum heisst es auf Deutsch. Also ich glaube dort, ich weiß nicht, was er alles reinlässt an Körnli und Avocado und sonstigen Mittel. Aber es scheint schon zu funktionieren, muss man sagen. Aber jetzt müssen wir über Ski reden. Am Wochenende hat es Abfahrten gegeben in Kitzbühel. Zwei Stück. Nach der ersten hat es Leute gegeben, die im Beat Feuz schon fast einen Rücktritt haben nachlegen. Ist ein bisschen voreilig gewesen. Also erstens ist der Herr Feutz jetzt nicht einmal schlecht gewesen, sondern locker in Top 10 gefahren. Und zum anderen hat er dann am Sonntag, wo es auf die Originalabfahrt gegangen ist, auf die richtige Streife, nicht auf die verkürzte Version, gezeigt, dass eben der Altmeister immer noch weiss, wo der Hammer hängt. Er hat einfach gewonnen. Und Marc Odermatt, Platz 2, Schweizer, 1 und 2, vor Olympia. Besser kann es eigentlich nicht sein, oder?
Ja, besser kann es auch nicht werden. Also wenn du 1 und 2 machst, dann hat man es erwartet. Und wenn das nicht klappt, dann werden Fragen laut. Habe ich ein bisschen Angst. Das ist doch immer so vor grossen Anlässen. Man schaut viel zu fest drauf, was vorher passiert und hat dann das Gefühl, das ist jetzt der aktuelle Formstand. Und vergisst dabei, was dann mit dem Grossanlass alles beikommt. Vor allem jetzt, die Ungewissheit, man geht in ein Land, wo durch diverse Krisen durchgeschüttet ist. Es gibt Vorschriften, die man nicht kennt, Regelungen, Blasen, wie kann man sich bewegen und bla bla bla. Sagen wir dem mal so. Auf jeden Fall weiss man nie, wie der Einzelathlet auf so etwas reagiert. Könnte man sich vorstellen, der BAV jetzt lässt das vollkommen kalt. Da kann man nicht mit dem umgehen. Das ist für eine Situation, die eine gewisse Zeit dauert und nachher ist sie wieder vorbei. Stört ihm vielleicht nicht beim Odermatt. Weiss es zu wenig, der wirkt unglaublich cool. Aber so abgerührt ist er wahrscheinlich gleich noch nicht. Aber dann mit dem Druck, der bei Olympia einfach gross ist, dann mit der Favoritenrolle, die er hat, klar kommt, das sieht man dann. Und natürlich sieht man das. Aber ich glaube, wenn man voraussetzt, dass die so weitermachen, dann könnte man vielleicht eine böse Überraschung erleben.
Also ich glaube, man darf voraussetzen, dass es gut weitergeht. Da gibt es ein paar Argumente dafür. Zum einen, also eben, die Form stimmt offensichtlich. Beat Feuz, Entspanntheit in Person. Unser Kollege, geschätzte Kollege Marcel W. Perren, der vor nicht allzu langer Zeit noch sich da zugeschaltet hat, hat am Wochenende berichtet, dass der Feuz am Freitag nach der ersten Abfahrt schnell heim ist auf Innsbruck. Frau und Kinder besuchen und ein bisschen abschalten. Und dann ist er am Sonntag wieder da gestanden und hat in alter Frische gewonnen. Also der Mann weiss auch, was ihm gut tut irgendwo. Der macht sich lässt sich überhaupt nicht verrückt machen von irgendwelchen Erwartungen oder von irgendwie Wirbel, Rummel, was auch immer jetzt bei Olympischen Spielen auch könnte kommen. Ein Odermatt. Also man hat jetzt gerade in Adelboden gewonnen, zum Beispiel der Riesenslalom, wo man muss sagen, ja, heimrennen. Seit 2009 hat kein Schweizer mehr gewonnen gehabt. Man hat es von ihm erwartet. Im Vorfeld haben alle davon geredet. Er ist Erster nach dem ersten Durchgang und dann bringt er das heim. Also das ist für mich irgendwo schon sehr nahe an einer Drucksituation, wie sie dann wahrscheinlich auch bei Olympia wird existieren. Ich glaube, da dürfen wir schon einiges innen interpretieren und versuchen zu projizieren, wie nachher so ein Odermatt sich unter Druck verhält. Bis jetzt hat er immer gehabt, oder? Also man kann sagen, klar, Kitzbühel in der Sonntagsabfahrt hat er einen kurzverschlossenen Fehler gemacht, aber das passiert. Er wird ja dann gleich noch zweit und fährt besser als jeder andere oder als man ihm überhaupt prophezeit hat in diesem Alter. Hat niemand für Möglichkeiten. Und dann gibt es noch einen Faktor. Unser geschätzter Kollege Bernhard Russi sagt das ja. Die Strecke, die er gebaut hat dort in China, die ist eigentlich für die beiden perfekt. Also es hat für beide Passagen, die funktionieren, hat für beide Passagen, wo sie ihre Stärken ausspielen können, ist eine Strecke, die wir eigentlich uns müssten wohlfühlen als Skischweiz drauf.
Also von was dem bedeutet denn das genau?
Was bedeutet das?
Strecke wie für die gebaut. Das bedeutet, also für alle anderen nicht?
Es bedeutet, dass es zum Teil sehr technische Passagen drin hat, wo einem Marco Odermatt sicher zu gut kommen. Also wahrscheinlich dürfen wir sagen, wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, Kitzbühel liegt ihm eher als Wengen, wo sehr viel geleitet wird, wo Routine vielleicht nochmal wichtiger ist sogar. Kitzbühel ist technischer, ist ein bisschen komplizierter, was das angeht. Da dürfte jetzt die Strecke in China eher in die Richtung gehen, über weite Passagen. Und dann gibt es für den Feuz die langen Kurven, wo er sein Gefühl kann ausspielen kann, wo im oberen Teil, und dann gibt es offenbar noch eine Passage. Ich verlasse mich da voll auf das Wort von unserem Andermatter Ski-Experten, ja. wo an und für sich, wenn alles normal läuft, die mindestens vorne mitreden. Natürlich gibt es noch einen Kriechmeier, der auch, wenn es technisch schwierig ist, zum Beispiel kann leisten, solange ja, man gut, den Lot fahren
lässt. Ja, Prinz Hubertus von Hohenlohe wahrscheinlich.
Oder? Möglicherweise.
Oder fährt er nur Slalom? Ich hoffe für ihn, dass er nur Slalom fährt. Es wäre gescheiter. Aber ja, ich sage immer, von den grossen Anlässen, wo ein Rennen quasi alles entscheidet, wo nur der Sieg zählt und alle anderen sind nachher schnell vergessen, hast du ja immer wieder die Situation, dass nachher einer gewinnt, wo man nicht auf der Rechnung hat. Weil es halt einfach ein Rennen ist und nicht irgendwie Akkumulation von verschiedenen Ereignissen, wo Konstanz vor allem auf hohem Niveau sehr gefragt ist, sondern da musst du einfach auf den Punkt informiert sein und es muss alles stimmen. Ein gewisses Maß an Unbeschwertheit, wie man das bei Olympiasieger aus früheren Zeiten kennt, spielt da mal auch noch mit der Rolle. Und wenn man sich zu viel Gedanken macht, aber gerade ob die Piste jetzt auf einen zugeschnitten ist, da findet wahrscheinlich jeder in irgendeiner Ecke der Piste, wo er sagt, das ist jetzt genau auf mich zugeschnitten und andere Abschnitte eher weniger. Also ich mache mir da jetzt wegen dem keine Gedanken. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Rodermann ein cooler Hund ist, wenn man dem so sagen darf, der sich nicht gross beeindrucken lässt. Aber die Situation erlebt er jetzt zum ersten Mal, dass er bei Olympia als Favorit an den Start geht.
Ist er schon Favorit?
Ja, ein gewisser.
Also im Riesenslalom sicher, oder?
Absolut, ja. Also da wäre wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, ein anderer Sieger eine Enttäuschung für uns. Aufgrund von den Erfahrungen jetzt. Wobei, das sollte man ja eigentlich nie machen im Sport, weil das wird dem Athlet nicht gerecht. Also natürlich glaube, hat er mit seinen Leistungen dafür gesorgt, dass er in die Favoritenrolle hineingewachsen ist. Das ist ja auch etwas Schönes und Gutes für den Athlet. Nur gerade bei diesem Ereignis, wo ein Rennen zählt und nicht Konstanz über eine gewisse Zeitspanne, kann es mir auch mal schief gehen. Gewinnt ja nicht jedes Rennen.
Muss man fairerweise sagen. Ja. Konstanz. Gehen wir zum SCB.
Sehr schön.
Der ist im Moment konstant schlecht, Lüre, ja. Sagen wir es mal so, ist jetzt zugespitzt. Ich habe bei uns heute wieder gelesen, dass mindestens leistungsmässig eine Entwicklung wieder in eine positive Richtung absehbar ist. Aber der Schlittschuhclub Bern, der stolze Schlittschuhclub Bern, haben wir da auch schon manchmal besprochen, hat jetzt zum 8. Mal in Folge verloren. Das ist einigermaßen verheerend und vor allem ist man jetzt nicht einmal mehr zwingend für die Pre-Playoffs qualifiziert. Also für die Playoff-Runde, die wir letztes Jahr erfunden eigentlich für den Rang zwischen 6 und 10, wo die letzten zwei Playoff-Plätze ausgespielt werden. Super Idee.
7 und 10.
Ja, stimmt. Die ersten 6 kommen rein. Ja. 7 und 10. Ein wunderbares Format, finde ich. Müssen Absolut. Wir unbedingt beipacken. Mhm. Aber wenn jetzt der SCB dort nicht einmal dabei ist, dann läuft mächtig etwas schief, oder?
Ja, es ist vor allem ein Haufen schief gelaufen, denke ich. Und jetzt badet man das aus. Man hat sich natürlich mit diesen Titeln unter einem Jahr lohnen, zwei, drei Jahre auch ein bisschen Zukunft gestohlen oder sich ein bisschen Schaden zugefügt. Der Schaden ist man bewusst eingegangen, mit dem hat man gerechnet. Weil, ja, auf der anderen Seite hat man die Titel gewonnen und das hat natürlich beim SCB, wo auf viele Zuschauer angewiesen ist aufgrund von seinem Geschäftsmodell mit der Gastronomie, auch gesetzt auf das Risiko, das muss man auch wissen. Jetzt hat man aber den Reto Raffainer und der ist damit beauftragt, das Schiff woanders hinzusteuern, nämlich mit mehr Nachwuchs können zu schaffen in der nicht näher Zukunft, aber doch absehbare Zukunft. Und für das brauchst du eigentlich einen Umbruch. Du musst zuerst einmal Verträge auslaufen lassen, die vielleicht nicht alle ersetzen und dann mit jungen nachhelfen. Das bedeutet aber auch, dass die Anhänger Geduld brauchen und auch die Beobachter müssen sich mit dem abfinden. Das Verkehrteste, was man jetzt machen könnte, wäre am gleichen Reflex erliegen und wieder den Trainer auswechseln und wieder von null anfangen quasi. Also sie haben schon ein paar Transfer gemacht, es laufen 13 Verträge aus Ende Saison und da kann man nachjustieren. Aber man muss Geduld haben. Das ist klar. Die Frage ist, hat man die Geduld, wenn man dann tatsächlich die Pre-Playoffs verpassen sollte? Ist es dann noch möglich mit dem Trainer, wo man eigentlich drauf setzt für die Zukunft, der dann aber gleich beschädigt ist, kann man dann mit dem noch weitermachen? Oder? Und das ist,
das ist eine
die grosse Gefahr. Frage. Ich glaube, mit dem haben sie schon auch nicht gerechnet, dass Pre-Playoffs würden verpassen. Ich glaube schon nicht, dass das die Idee war. Also natürlich ist es nicht die Idee gewesen, aber ich glaube nicht einmal, dass man mit dem gerechnet hat.
Nein, ich glaube vor allem, wenn man die Pre-Playoffs schafft, kann ich mir vorstellen, dass man sogar in der Lage ist, wieder ein bisschen Ärger zu machen. Weil man hat dann gleich noch den einen oder anderen drin, der locker lenkt. Also ich meine, die Simon Mosers und Ramon Untersanders von dieser Welt, dass sie hervorragende Schweizer Spieler, sie sind auch wieder im Olympia-Aufgebot. Relativ ein simpler Indikator für Qualität, aber ich glaube, er verhebt. Jetzt, in einer Playoff-Serie, wenn der Goalie noch einigermaßen gut drauf ist, sich ein eingespieltes System zeigt, kann man wahrscheinlich durch das Forcieren von so Kräften sogar noch etwas rausholen. Könnte ich mir vorstellen, wie das auch eine Mannschaft war, die in den Playoffs eigentlich immer funktioniert hat, wenn sie es dann reingeschafft hat. Jetzt, das Schlimme eigentlich beim SCB ist, dass man nicht unter Wert geschlagen wird. Oder? Also man ist, wenn man sich die Match anschaut, man ist nicht besser als die, die vorne dran stehen und hat einfach ein bisschen Pech gehabt oder so. Also ich glaube, da tut man jetzt niemandem Unrecht, sondern man hat Ausfälle gehabt, das hat man zum Teil immer noch, das ist logischerweise ein Argument. In dieser Saison muss man fairerweise sagen, wer hat keinen Ausfall. Ist ziemlich ja, seit zwei Jahren eine wilde Veranstaltung, was das angeht. Von dem her, ich glaube, die Ausrede dürfen wir, oder die Ausrede, die Erklärung, die reicht allein nicht. Und dann wird es, glaube ich, genau in dem Bereich spannend, den du angesprochen hast, nämlich was passiert mit dem Herrn Lundskog, der als ausgewiesener Fachmann gilt, wo man beim SC Bern grosse Stücke aufhaltet. Wie kommt er aus dieser Saison raus, wo man ja dann doch eben laufend muss Fragen beantworten, wo man laufend muss erklären, warum funktioniert es nicht, also nach außen und nach innen, wie werden wir besser? Es ist noch heikel, dass man da nachher die Mannschaft, auch wenn sie nächste Saison anders wird ausgesehen, man hat jetzt doch ein paar größere Transfers auch schon gemacht im Hinblick auf nächstes Jahr, dass man die Mannschaft nicht verliert, wenn man so will. Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung. Und natürlich sagt eine Clubführung grundsätzlich dann mal, steht nicht zur Diskussion, ist ja logisch. Sagt man ja sowieso, bis es nicht mehr anders geht. Und ich würde jetzt das sogar der SCB-Führungscrew abnehmen, dass es so ist, dass man das eigentlich plant. Aber das nachher in der Theorie umzusetzen, wenn es jetzt so weitergehen sollte, wenn man die Kurve nicht mehr verwünscht in den nächsten, was sind jetzt noch, 15 Matches rund, nicht einmal mehr. Ja.
Nicht ganz, glaube
ich. Irgendwie 11 oder so. Hat die Bern, glaube ich, auf dem Zettel.
Ja.
Ja, also sprich, so viel Zeit bleibt dann nicht mehr, um mindestens mit einem guten Gefühl aus dieser Saison rauszugehen, dass man sich kann sagen, hey, läuft irgendwie gleich in die richtige Richtung. Ja, dann wird es dann, Achtung, Plattitüde, ein langer Sommer, wo man dann muss schauen, was alles noch passiert.
Also, ist ein bisschen viel zusammengekommen auch. Ich glaube, der Trainer an für sich würde funktionieren, aber man hat wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass die Situation bei den Ausländern viel stabiler sein wird.
Haben wir auch gedacht, oder?
Man hat gedacht, Taugenwünsch zum Beispiel.
Hat man sich mehr erwartet?
Ja, aber der Taugenwünsch war immer einer, der vor allem für sich selber geschaut hat. Das ist in dem Sinne kein Teamspieler, den du brauchen kannst, wenn es nicht läuft. Wenn es gut läuft, ist er hervorragend, dann macht sein Ding, hat Freude, wirbelt, versucht den Haufen allein, das kann auch helfen. Aber wenn du in der Not bist, ist das nicht die beste Lösung. Wirklich verhebt dort eigentlich nur der Cajun, oder? Dominik Cajun, hervorragender Spieler. Aber das langt nicht, wenn gleichzeitig ein Haufen, ja, ehemals designierte Leistungsträger hast, die überhaupt nicht mehr funktionieren. Natürlich auch, die in einem Alter sind, wo sie nicht mehr können oder müssen funktionieren, was auch immer. Es gängt die schon noch. Aber ich glaube, wenn du dann in einer Notsituation bist, dann ist das Alter eben kein guter Ratgeber, obwohl die Erfahrung sollte helfen. Aber permanent nur verlierst, dann verlieren auch die Alten die Lust, das ist ganz klar. Und die Erfahrung haben sie wahrscheinlich gar nicht, dass man so viel verliert und dann sagen könnten, was machen wir jetzt? Ja, dann können wir die Plattitüden führen, wir müssen härter arbeiten. Zum Beispiel, das ist ein Alarmsignal, wenn das hörst von einem Offiziellen, wir müssen härter arbeiten, dann weiß er weiss selber auch nicht, was los ist. Ja. Immer gut zu wissen.
Mhm.
Ich glaube, der SCB muss sich tatsächlich damit wahrscheinlich beschäftigen, was machen wir, wenn wir die Pre-Playoffs verpassen. Und die Möglichkeit, dass der Trainer dann zu beschädigt ist, die ist da. Das merkst du am Trainer selber aber auch an. Ob der noch die Mumm in den Knochen hat oder ob er gemerkt hat, hey, funktioniert da nicht. Andererseits hast du einen Haufen Spieler, die gehen. Also du wirst eine komplett neue Mannschaft haben, wo der Eindruck eben nicht mehr haften bleibt, sondern hast wirklich, kannst quasi als Trainer bei Adam und Eva anfangen.
Mhm.
Was in dem Fall eine gute Idee ist. Aber, wie gesagt, Pre-Playoffs dann als quasi Aussenseiter ins Rennen gehen und plötzlich spielst du gegen einen Top-Favorit, sogenannten, der plötzlich Muffen rauskriegt, genau, weil der SCB dort steht.
Das ist ja dann, ist der Klassiker eigentlich. Das willst du dann auch nicht. Von denen, die dort unten stehen, ist dann Bern am Schluss gleich wieder die Mannschaft, die niemand haben will, glaube ich. Jetzt, was natürlich uns können zum Ausstopfen am Schluss ist, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, heute Abend spielt der SCB daheim gegen Servet, das ist die Mannschaft von der Stunde. Die haben jetzt einen richtigen Lauf, sie glauben, ja, kann man sagen, das beste Team von der Liga im Moment, oder mindestens das heisseste, lösen auch langsam so ein bisschen das ein, was man sich versprochen hat nach letzter Saison, wenn man den Kader angeschaut hat. Ja, die schlagen und dann ist wieder eigentlich okay, dann kann man sagen, ja gut, zwischen Bass abgehandelt und jetzt schauen wir nach vorne. Von dem her, wer weiss, wenn das gelost wird, dann fragen sich die Leute, wieso schwätzen
die jetzt
5 Minuten über eine SCB-Krise?
Wo gerade Genf geschlagen hat, was im SCB keine Hoffnung machen oder eben, wenn es dann passiert ist, dass man das noch vielleicht zeigt, dass das gleich noch erkannt worden ist, das mit den Serien, oder? Der SCB verliert in Serie, Genf gewinnt in Serie, wenn Serien müssen ja irgendwann zu Ende gehen, dann würde es bedeuten, der SCB gewinnt. Und eben, wir haben für nichts geschwätzt jetzt. Machen wir drum, spielt es keine Rolle.
Sehr gut.
Handball.
Oh, ja, machen wir kurz.
Also
dort, wenn wir noch einmal überholt werden, dann dort.
Zum Kopf schütteln, dass man so etwas durchzieht in der Zeit, wo man weiss, dass viele Leute am gleichen Ort mit relativ laschen Vorkehrungen dazu führt, dass es schlimm wird und noch schlimmer. Dann muss man sich nicht wundern, dass es so rausgekommen ist. Wo spielen sie? Bratislava und...
Oh,
irgendwo zu Ungarn, oder?
Ja, es ist genau Budapest, meinst
du, oder?
Ja, es ist eine lustige, eine schräge Kombination, denke ich jedes Mal. Ja.
Absolut schräg, dass man so etwas... Aber man kennt das irgendwie von der Fußball-EM, wo in Budapest, glaube ich, im Nationalstadion nichts spürbar war, von Sanktionen und Gefahren. Und man tut also nichts wäre. Und das tut mir jetzt da auch wieder ein bisschen fahrlässig. Also man macht sich Gedanken, könnte das eventuell ein böser Vorbote sein für die Olympischen Spiele? Eher weniger, weil dort hat man ganz strikte Vorschriften und Regeln, die eingehalten werden. Auch. Da kann man davon ausgehen bei den Chinesen. Was da in Budapest und Bratislava nicht der Fall ist, glaube ich. Also,
ja, im Detail wissen, also wir sind ja logischerweise nicht vor Ort, von dem her keine Ahnung, wie strikt dass man dann in der Realität tatsächlich ist, aber in China ist es logisch, also dort werden wir kaum, dort wirst du täglich getestet, wenn du vor Ort bist.
Und ja, und überwacht.
Kein Weg daran vorbei.
Über ja, das Handy wirst du überwacht.
Das kommt noch dazu, also es wird, denke ich, irgendwo...
Hast du selber auch?
Nein, wir schicken 4 Kollegen, die sich... Aha. Die sich bereit erklärt haben,
sich da einzutragen.
Wer weiß, oder einfach mit einem neuen Huawei-Handy.
Huawei.
Was super funktioniert. Dummerweise weiss aber nachher die chinesische Regierung auch noch alles über ihre Nachtpläne.
Aber was machen sie denn eigentlich daraus? Das nimmt mich immer so wunder, wenn die Angst dumm ist, dass man ausspioniert wird. Also was ist denn die Angst, dass man irgendwelche Werbeanzeigen kriegt? Oder. Also wenn sie mich jetzt würden ausspionieren, kann ich sagen, es würde sie nicht viel nützen, mir wäre es gleich. Aber also, ich glaube, es geht mehr um das Prinzip, dass man nicht ausspioniert wird.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und ja, ich glaube schon. Ich glaube, dort verstehe ich jeden, der sagt, finde ich jetzt nicht so witzig. Also es hat ja die Debatte gegeben, um Sportler, die je nach Landesverband ein Telefon gestellt bekommen. Die Holländer sind sogar extremer, die verbieten ihren Leuten ihre Laptops und Handys mitzunehmen auf China. Weil Spionage vermutet wird. Oder vielleicht weiss ich auch einfach verhindern, dass die Leute nachher eine China-Restaurant-Werbung bekommen, ganz viel Google-Ads und
nachher
sich ungesund ernähren.
Geht das nicht schon zu weit? Dass, wenn diese Ängste rum sind, müssen wir dann nicht grundsätzlich hinterfragen, statt über die Details zu diskutieren. Und meine Anschlussfrage ist, was ist denn mit dem Ersatzhandy? Wieso wird denn das nicht ausspioniert?
Das wird wahrscheinlich ausspioniert, aber das wirst du nachher wieder los, oder? Also du hast dort wahrscheinlich eine eigene Nummer, irgendeine chinesische SIM-Karte drin.
Also das heisst, auf dem ursprünglichen Handy hat es Zeug, das man nicht preisgeben will und diese Sache hat es dann auf dem nächsten Handy nicht?
Ja, dort hast du wahrscheinlich für die 2 Wochen, jetzt habe ich sehr oft das Wort wahrscheinlich gesagt, da kann man davon ausgehen, dass für die 2 Wochen, wenn du mit deinen Liebsten kommunizierst, wahrscheinlich gleich die Chance besteht, dass man mitschreibt, was für deine Ferienpläne für den Sommer sind zum Beispiel, oder was weiß ich. Und nachher lässt du es aber dort, das ist ja dann der Trick. Das würde ich vorschlagen. Aber jetzt reden wir noch kurz über Handball. Also wir haben die Deutschen hat es besonders schwer getroffen.
Von denen kriegen wir auch viel mit, das muss man auch
sagen. Das ist fair, genau. Also im deutschsprachigen Raum und Deutschland als Handballnation, wo ja dann doch noch mitfiebert bei so einem Thema. 17 Nationalspieler sind aufgebaut worden ursprünglich. Von denen haben nur 4 kein Corona bekommen. Insgesamt haben wir jetzt, glaube ich, wenn man die Nachnominierten noch mitzählt, 15 Covid-Infizierte. Also das ist, kann man den Laden eigentlich zumachen. Ist jetzt auch nicht überraschend, dass man ausgeschieden ist am Schluss. Und man kann jetzt nur hoffen, dass zum einen die Pandemie irgendwann so in den Griff bekommt, dass man das alles hoffentlich als komische Vergangenheitsbewältigung dann irgendwann noch einmal können nachbesprechen können. Aber also, man schüttelt schon den Kopf, weil die EM hat ja mit wirklich sportlichem Wert im klassischen Sinn wenig zu tun.
Was meinst du, was wird in 5 Jahren sein, wenn man zurückschaut? Wird das Turnier oder wird der Europameister irgendwie mit Asterix daherkommen? Oder wird man sagen, ja, nur ist halt dort so gewesen, die sind dort Europameister geworden, zählt genauso viel wie jeden anderen Titel auch? Oder hat man da?
Also am Schluss wird man dort, also wahrscheinlich werden ein paar Deutsche sagen, ja, im Fall dort. He? Aber ich glaube, die breite Öffentlichkeit, es ist wie denen, die seit 1992 Europameister geworden sind, nachdem man nur reingerutscht ist, weil Jugoslawien nicht teilnehmen konnte. Das ist jetzt eine schmucke Randnotiz. Natürlich ist definitiv eine Wohlfühlgeschichte, was man jetzt in dem Fall, wer auch immer Europameister wird, wahrscheinlich nicht kann sagen. Aber
gut, das hat auch nicht alle betroffen, muss man fairerweise. Ja. Das nur denen und
die Jugoslawen.
Die Jugoslawen, die nicht teilnehmen durften.
Aber ja, also am Schluss, glaube ich, wird man sagen, ja, ist komisch gewesen damals, eine trümmelige Zeit, aber frei nach einer nordamerikanischen Sportweisheit, Gesundheit, gesund sein ist auch eine Fähigkeit, auch ein Skill, den man muss haben. Ja, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen überspitzt. Aber
gut.
Also, man schüttelt schon den Kopf, das ist ja so. Reden wir noch schnell über Fußball. Jetzt müssen wir pressieren.
Wochenende geht die Super League wieder los. Und
der FCZ 7 Punkte Vorsprung auf Konkurrenz.
Und was der IB-Trainer Wagner irgendwie scheinbar, muss man sagen, dazu veranlasst zu sagen, der FCZ ist jetzt der grosse Favorit, ist ein bisschen frech vom Titelverteidiger.
Wieso, hat er recht? Man hat 7 Punkte Vorsprung, natürlich.
Ganz eine billige Kunstgriff, die auch glücklos werden. Dann müsste ich eigentlich herstehen und sagen, nein, wir sind Titelverteidiger, wir sind immer noch der grosse Favorit und der FCZ, den holen wir noch. Also nicht nur denken, sondern auch sagen, das hat etwas mit Ausstrahlung zu tun.
Man darf den Gegner aber ins Leere laufen lassen.
Der Erste, der jetzt führt, nach der Hälfte oder was es ist, von der Meisterschaft zum Favorit erklärst, um dich selber ein bisschen vom Druck befreien, finde ich unglaubwürdig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der schützt sich eher selber.
Ja, aber IB hat ja sowieso Druck. Also da kann ja, der Wagner niemandem etwas vormachen.
Dann kannst du ihn einfach annehmen und sagen, gut, nein. Titelverteidiger, wir müssen. Der FCZ ist immer noch aussen sein.
Man muss jetzt schon sehen, der Berner Sportclub Young Boys hat durchaus 2 schwerwiegende Abgänge zu verzeichnen. Mit dem Michel Lebischer, der im Winter gegangen ist, der Hefti, der auch weg ist. Das sind schon mal 2, ja doch, gewichtige Namen. Lebischer sicher noch einmal der Herber-Verlust. Hat die Mannschaft maßgeblich prägt jetzt in den letzten Jahren. Da wird man schon müssen sehen, inwieweit als IB, auch wenn man der Meinung ist, man sei eigentlich im Zentrum zum Beispiel gut besetzt, ob IB das einfach so wegsteckt und ob die Rieders und Sierros und Konsorten das Loch einfach so können stopfen. Man kommt dann so mehr zurück über, das ist sicher nicht so schlecht. Das hilft normalerweise schon. Lustenberger wird wieder fit sein. Aber ja, verstehe ich jetzt den David Wagner, dass er zuerst einmal auf Bremse tritt und sagt, ja gut, wir müssen die 7 Punkte aufholen. Dass er insgeheim weiss, dass sehr viel gegen IB gelaufen ist in der Hinrunde. Dass man Match zum Teil verloren hat oder unentschieden gespielt hat, wo man nicht hätte müssen. Ja, das liegt auf der Hand. Ich glaube, das wird er im stillen Kämmerli auch so sehen. Es bringt einfach nichts. Jetzt zu kommen und einen auf dicke Hose zu machen, wenn man weiss, okay, wir müssen zuerst mal schauen, dass wir uns selber stabilisieren, resultatmässig.
Ja.
Ja.
Von mir aus.
Gut. FCZ, siehst du dem immer noch als Aussenseiter?
Nein, nicht als Aussenseiter. Immerhin Wintermeister, wenn man dem so sagen will. Aber das allein bedeutet nichts, oder? Jetzt auch wieder unglaubliche Phrasendrescherei ist und mehr nicht. Aber die Hoffnung auf einen neuen Meister, die treibt mich eigentlich um. Wenn es der FCZ ist, umso besser. Aber die 7 Punkte sind ja schnell wieder weg. Also, und
vor allem, gut, aber
du musst sie nicht einmal loswerden. Du musst nur den Eindruck haben, der andere kommt näher. Und dann
Aber der Tom Brady spielt ja nicht weder bei IB noch bei Basel. Und auch nicht bei Lugano. Du wärst wahrscheinlich am realistischsten. Ja. Die mit den amerikanischen Besitzern jetzt etwas machen.
Das Fuss ist ja nicht gut.
Der Brady-Effekt, wo plötzlich der Vorsprung wegschmützt und man das Gefühl hat, jetzt muss man noch Fehler machen. Darum, diese Ausrede gilt für mich nicht.
Gut.
Gut, wir müssen vorwärts machen. Wir haben nämlich jetzt
einen Termin, genau.
Wo dafür sorgt, dass wir diszipliniert sein müssen. Endspurt.
Endspurt.
Ja, vor einer Wochenfrist haben wir darüber geredet, dass der Jan Sommer eine Penalty gehabt hat, zwei Penalty gehabt hat, Gladbach hat nicht gewonnen. Das mal, Jan Sommer.
Hat er gesagt, der Lohnine-Schuss vom ehemaligen Teamkollegen Max Kruse gegen Union Berlin.
Hat auch nichts genützt, auch nicht aber genützt, gleich verloren.
Ich glaube, Hütter. Adi Hütter. Trotz der treuen Bekundungen, treuen Schwür von Max Eberl, irgendwann, man merkt es an Max Eberl, er wird langsam... Die Ratlosigkeit greift aber immer um sich, Verzweiflung, und dann irgendwann musst du wahrscheinlich den Knopf lösen und dann wissen wir ja, branchenübliche Massnahmen, Trainerwechsel. Wir schauen schnell zurück, vor dem Rennen Kitzbühel oder vor dem Rennen Kitzbühel haben wir gesagt, Feuerzeug oder kein Feuerzeug, und das kann man auflösen, haben wir vorher schon darüber geredet, natürlich ein Feuerzeug. Also, wer hat recht gehabt?
Ja, du. Ich habe gesagt, Odermatt und
hast irgendwie auch recht.
Wenn er einen Fehler nicht macht, dort kurz vor dem Ziel, Einfahrt, was ist das dort in die Traverse, aus Bergkanten ist es, oder? Wo das Tor so komisch gesteckt ist, weil man das irgendwie müssen entschärfen musste, weil wir alle Angst gehabt haben, weil es der Herr Kriebühl letztes Jahr abgeworfen hat. Man hätte aber auch andere Lösungen können finden
können, wie der Beat von uns
auch gefunden hat. Genau. Ja, wenn er den Fehler nicht macht, dann habe ich auch ein bisschen recht. Sagen wir es mal gut. So. National Football League, wir haben auch schon ausführlich darüber geredet. Schauen wir genau führen. Zwei Matches, 49ers at Rams und die Bengals müssen zu den Kansas City Chiefs. Die zwei Sieger stehen im Super Bowl. Jetzt musst du mir sagen, was die Super Bowl-Paarung wird sein.
Rams gegen Chiefs. Also Rams at Chiefs. Nein, Chiefs at Rams. Sie spielen in Los Angeles.
In Los Angeles.
Also die Rams haben noch zwei Heimspiele. Okay. Von mir aus gesehen. Und dann ist der Fall klar. Aber ich glaube, die 49ers sind ja dieses Team, oder? Mit dem weltberühmten Quarterback Jimmy Garoppolo, der es fertig bringt, ins Conference Finals zu kommen, ohne Offense.
Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren. Ja. Also, muss man respektieren.
Das ist einfach eine gute Mannschaft. Aber gegen die Rams lange kann man nicht vorstellen. Und Bengals, hast du vorher gesagt, auch kaum. Also Super Bowl haben wir eigentlich schon. Chiefs
Rams.
Gegen die Rams.
Sind wir gespannt. Okay.
Sind wir gespannt.
Und jetzt haben wir noch eine grosse Frage.
Ja.
Australian Open findet ja statt, auch wenn der Herr Djokovic sich weiterhin nicht mehr dort präsentieren kann. Mit dem Alex Zverev hat sich einer der Top-Favoriten erst gerade verabschiedet. Und am heißesten denke ich mir einen. Rafael Nadal, 35, frisch wie eh und je. Hält er jetzt wirklich den 21. Grand Slam
dort drin? Unglaublich, aber ja. Es sieht fast so aus, wer soll ihn noch stoppen? Also
Medvedev.
Der Medvedev, gut.
Medvedev macht es, sage ich.
Gut. Können wir das schon auflösen?
Nächste Woche können wir das auflösen. Das wird gut. Fantastisch.
Wird spannend.
Machen wir eine grosse Olympia-Vorschau.
Und schauen, wie viel
Vorsprung als der FCZ hat. Es wird ein Fest. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Dankeschön.
Auf Wiederhören. Merci.